Herzlich willkommen zu Berufung.
Der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
Von und mit Franziska Spenner
und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hallo Benjamin.
Hallo liebe Franzi und hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu unserer heutigen neuen Folge.
Genau, und ich möchte dich gern gleich zu Beginn etwas fragen, Benni. Und zwar, wie findest du die Aussage, Kritik ist eine Form der Wertschätzung und Anerkennung?
Ja, würde ich erstmal zustimmen. Ehrliche Kritik würde ich als Form von Anerkennung und Wertschätzung würde ich wahrnehmen, ja. Mhm.
Unser heutiges Thema soll ja sein Kritik und wir stellen uns so ein bisschen die Frage, steckt dahinter oft mehr Nutzen als auch eine Gefahr? Viele haben immer Angst davor, dass etwas bewertet, kritisiert wird, was sie tun, und ich schließe mich dem auch an. Also ich habe mir diese Frage sozusagen als Aufmacher für die Recherche für die Folge genommen und muss wirklich sagen, wenn mir jemand Kritik äußert, dann ist er an meiner Entwicklung interessiert, gibt mir ein Stück weit auch eine Hilfestellung, wenn es eben auch konstruktiv ist, wenn es nicht nur heißt, das war schlecht, sondern ich habe gesehen oder mir ist aufgefallen das und würde dir empfehlen und so weiter. Und es kann halt einfach zu einer Verbesserung, Anpassung und Optimierung führen.
Ja, so würde ich das eben auch sehen. Und leider ist aber mein subjektiver Eindruck, dass vor allem im beruflichen Kontext Kritik immer sehr negativ gesehen wird. Denn ich glaube, es gab jahrelang diese Mentalität, nicht geschimpft ist Lob genug. Ja, also, und da fängt es ja schon an. Wenn wir über Kritik sprechen, dann hat jeder von uns im Kopf, ich werde negativ bewertet. In negativer Art und Weise wird herausgekehrt, was schlecht lief bei mir oder bei meiner Leistung oder bei mir als Person. Aber Kritik ist ja erstmal nur eine Bewertung in irgendeiner Art und Weise. Das kann ja auch was Positives sein. Mhm. Ja, wenn ich eine Theaterkritik lese oder ähnliche Sachen, dann kann das auch als Schlussfolgerung herausbringen, dass der Kritisierende, der Bewertende, das total gut fand. Mhm. Das kann ja auch eine Kritik sein. Aber Kritik, wenn wir da so zwischenmenschlich drüber sprechen, man muss fast sagen, im umgangssprachlichen Sinne, ich wurde kritisiert, dann heißt das immer, mir wurde negativ etwas angetragen. Mhm. Und das ist aber eigentlich Kritik nicht. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wie nehmen wir Kritik wahr? Und wir nehmen meistens Kritik an der Sache. Also wenn wir uns fachlich über etwas im Kontext austauschen und es wird an der Sache kritisiert, dann nehmen wir das oft als Kritik an unserer Person wahr und nicht an der Sache. Mhm. Und das ist auch so ein Problem. Mhm. Ja, natürlich muss die Kritik auch sachlich sein, an der Sache orientiert und nicht an der Person. Du hast wieder so einen Scheiß gemacht, sondern das war nicht zielführend in der und der Hinsicht. Aber wir nehmen das oft auf und fühlen uns als Person kritisiert. Natürlich, weil wir, ne, also ich will jetzt mal mit dem Satz kommen, Kunst und Künstler lässt sich nicht immer trennen. Und das empfinden wir natürlich als Person auch. Unser Produkt, das, was wir von uns geben, was wir geschaffen haben, wo wir ja auch irgendwo dahinter stehen, ne? Wenn wir da auch Zeit und Aufwand und Blut und Schweiß und Tränen reingesteckt haben, dann stehen wir natürlich hinter unserem Produkt und dann identifizieren wir uns auch mit unserem Produkt. Und wenn unser Produkt dann kritisiert wird, dann empfinden wir das auch immer als persönliche Kritik. Und das müssen wir lernen in einer Kritikkultur, die wir auch wahrscheinlich hier bei uns in Deutschland, in unserer Kultur irgendwie verbessern müssen, das müssen wir lernen, sachlicher zu führen. Mhm. Kritikdebatten.
Ich finde auch zu allem, was du eben gesagt hast, da kommt auf jeden Fall nochmal raus, dass Kritik ganz eng, also eigentlich Hand in Hand mit Kommunikation geht. Also wirklich die Art und Weise auch, wie Kritik geäußert wird. Natürlich ist man auch manchmal sich selbst gegenüber kritisch, also selbstkritisch, dann kommt das nicht von außen, aber generell ist es ja auch wirklich die Art und Weise, wie es mir vermittelt wird. Und ich weiß das auch noch von früher, ich hatte da immer sehr häufig so die Konnotation mit einem Tadel oder einer Beanstandung. Das ist auch so das, was man häufig liest, dass Kritik eben genauso auch bezeichnet wird, aber das stimmt eigentlich nicht. man sagt manchmal, um das so ein bisschen diesen negativen Touch zu nehmen, besser Feedback oder konstruktive Kritik, um das Ganze eben wertvoller zu gestalten. Und das ist einfach häufig ein Gespräch. Also wenn ich sage, ich gebe Ihnen jetzt konstruktive Kritik, oder man sagt auch häufig, wir führen jetzt ein Reflexionsgespräch, dann fühlen sich die Leute immer schon besser, als wenn ich sage, ja, also das sind jetzt meine Kritikpunkte. Also einfach schon die Art und Weise, wie an etwas herangegangen wird. Und ich muss sagen, in den letzten Monaten durch die Zeit im Vorbereitungsdienst habe ich sehr viel über mich, meine eigene Kritikfähigkeit gelernt und auch darüber, wie ich besser Kritik geben und auch annehmen möchte. Und was du eben gerade gesagt hast, man bezieht das häufig darauf, dass es eine Kritik an der eigenen Person ist. Ich muss immer sagen, ich merke, umso sicherer ich werde in meinem Beruf, umso weniger kann mir Kritik etwas anhaben, weil ich hinter meinem Produkt stehe, mein Produkt in dem Sinne meinem Unterricht, aber gleichzeitig auch sehe, wie viel ich schon geschafft habe, wofür ich Anregungen gebraucht habe und ich da einfach selbstsicherer geworden bin und mir jetzt sage, okay, ich finde das gut, was ich mache, aber dennoch habe ich dieses Bewusstsein, dass ich nicht the one and only bin und den einzigen richtigen Weg für Dinge aufzeige. Und ich denke auch, das hat so ein bisschen was mit einer eigenen Selbstachtung und auch dem Blick zu tun, wie wir auf die Welt schauen. Also sind wir auch lernbereit und sind wir daran interessiert, uns auch zu entwickeln, und wie ist auch unser Selbstbild von uns?
Ja, absolut, weil das ist auch so eine, ich sag mal, Seite dieser Medaille oder eine Facette dieses Ganzen. Denn wenn ich Kritik akzeptiere, und zwar im Sinne von Verbesserungsvorschläge, Verbesserungspotenzial, die mir jemand offeriert, dann hat das ja zur Konsequenz, wenn ich akzeptiere, dass er mich kritisieren darf, muss ich in nächster Instanz, in Schlussfolgerung daraus, eigentlich auch an mir arbeiten, wenn es heißt, das war nicht optimal. Und diese Schlussfolgerung, und da kehre ich vor meiner eigenen Haustür, die will man auch nicht immer gehen. Denn das bedeutet für einen selbst manchmal auch Arbeit. Mhm. Das ist Aufwand, den ich betreiben muss. Und den will ich manchmal gar nicht betreiben. Also schließe ich die Kritik vielleicht manchmal kategorisch aus.
Aber muss ich diesen Aufwand nicht in jedem Fall betreiben, wenn ich ein Mensch sein möchte, der mit der Zeit geht und mich weiterentwickeln möchte? Ich kann ja auch, angenommen, ich bin jetzt seit 20... Das ist
schon ein Widerspruch in einem Satz, aber ja, du hast recht.
Ich kann ja schon jetzt, angenommen, ich bin jetzt seit 20 Jahren Lehrerin. Ich sitze jetzt hier vor dir, bin nicht vor kurzem 28, sondern 48 geworden. Und sage jetzt, früher im Studienseminar, da haben die mir schon gesagt, ich mache super Unterricht. Ich habe da bis heute aber nichts dran verändert. Wie werden denn meine Schüler das empfinden, was ich heute mache? Ist es denn wirklich noch super Unterricht? Nein, weil da liegen einfach 20 Jahre dazwischen. Da ist so ein krasser digitaler, medialer Input dazugekommen. Gerade auch, wenn ich in den sozialpädagogischen Bereich komme. Wenn ich mich da nicht fachlich weitergebildet habe, dann kann ich meinen Unterricht heute gar nicht mehr als gut bezeichnen, weil es einfach ganz andere therapeutische und pädagogische Maßnahmen gibt.
Ja, du hast natürlich recht. Aber wir sind halt auch alle nur Menschen.
Ja, aber da sind wir wieder bei diesem Punkt, wie mit der Kommunikation. Es lohnt sich, da einen kritischen Blick zu wagen, sich selbst und der Gesellschaft gegenüber, und zu schauen, wo haben wir noch Potenziale und wo ist die Zeit eben auch einfach mal reif, dass wir wieder anfangen, offen ins Gespräch und auch in ein kritisches Gespräch zu treten. Und nicht nur ein oberflächliches und immer diese Floskeln, wie fandst du das? Gut.
Ja. Aber, und da können wir weg vom Lehrerjob, ja, können wir auch in andere Bereiche reingehen. Wenn Strukturen verkrustet und eingefahren sind, dann müsste das zur Folge haben, wenn wir ehrlich miteinander umgehen und kritisieren an der Sache, dann müsste das zur Folge haben, dass wir Dinge verändern. So. Und solange dieser Veränderungsdrang nicht existenziell wird, solange machen Menschen das meistens nicht.
Genau, also Kritik wird ja meistens auch dann als Gefahr gesehen, wenn eine Person mit einem verminderten Selbstwertgefühl kritisiert wird. Die hat dann nämlich Angst, sich zu verlieren, Angst vor negativer Bewertung der eigenen Person und wirklich auch Lösungswege zu bekommen, die sie dann auch gehen muss. Also dann ist ja nichts mehr, was sie hindert, diesen Weg zu gehen. Also man sagt so, man ebnet jemanden den Weg, aber er geht ihn nicht, sagt man ja auch gern. Und das ist ja genau die Angst, genau, dass dieser Antrieb da nicht da ist.
Hm. Genau, und die Frage ist, wo kommt das her? Was glaubst du denn, woher, ich nenne es jetzt einfach mal ein gesellschaftliches Defizit an Kritikfähigkeit, so würde ich es jetzt einfach mal subsumieren, woher das kommt in unserer Kultur? Weil ich denke, andere Kulturen sind da besser als wir.
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und was mir direkt aufploppt in meinen Gedanken, ist auf jeden Fall auch da die Nutzung digitaler Kommunikationsmedien und generell digitaler Medien, weil ich muss heute nicht mehr eine Person sein, die nur in meinem beruflichen und privaten Umfeld verschaffen zurechtkommt, die sich da irgendwie so Gehör verschafft, die da, weiß ich nicht, ihren gesellschaftlichen Beitrag leistet, sondern man findet in verschiedenen Foren auf diversen Plattformen immer jemanden, der genauso denkt wie du.
Also glaubst du, es ist eine Entwicklung der kürzeren neuen Zeit?
Ja, irgendwo schon, weil wenn mich jemand kritisiert, werde ich heutzutage immer jemanden finden, der mich pusht und sagt, du bist gut so wie du bist, du musst nichts verändern. Und da liegt ja auch zum Beispiel dieses typische zum Geburtstag gratulieren, bleib so wie du bist. Eigentlich muss man es als Beleidigung auffassen, weil wenn ich immer so bleibe, wie ich bin, dann werde ich mich nicht weiterentwickeln und das ist nicht cool. Ich habe wirklich eine Freundin, die sagt mir immer, hey Franzi, bleib auf deinem Weg, geh genauso deinen Weg, wie du den bisher gegangen bist, trau dir genauso viel zu und entwickel dich weiter. Die sagt nie, bleib so wie du bist, sondern geh so voran, wie du es gerade machst. Und ich finde, das ist wirklich sowas, die Menschen beharren so darauf, dass man gefühlt perfekt aus einem Ei geschlüpft ist und schon alles kann, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Hm. Und ich glaube, das ist schon diese Scheinwelt, über alles einen Filter zu legen und sehr schnelllebig. Ich kann ja mittlerweile einen Ausschnitt von meinem Leben von einer Minute zeigen und verkaufe, ich hätte mein Leben total im Griff, hab das aber augenscheinlich rundherum gar nicht. Und es sprechen mir Tausende von Followern zu, dass sie das interessant finden und wenn ich einen Tag keine Story poste, dann vermissen sie mich. Aber mein Arbeitgeber sagt mir, du vernachlässigst deine Arbeit. Meine Mutter sagt mir, du könntest dich mal mehr um deine Kinder kümmern. Ist mir doch egal, wenn andere 1000, 2000 Leute mir zustimmen.
Okay, ich verstehe grundlegend deine Argumentation, aber ich glaube nicht, dass das die Ursache ist. Ich glaube, das ist eine Folge aus anderen Ursachen. Mhm. Weil nicht kritikfähig zu sein, ist etwas, was es in unserer, ich sage jetzt einfach mal, in unserer Kultur schon gab, bevor es überhaupt digitale Medien gab.
Das stimmt auch wieder. Ja, wenn ich jetzt an meine Großeltern denke, die sind, also nicht nur jetzt an meine Großeltern, aber wenn ich an diese Generation denke, da ist es ja auch immer noch so sehr so behaftet. Also Kinder dürfen ja eigentlich auch Eltern nicht kritisieren. Eltern kritisieren auch Großeltern nicht. So ein bisschen was mit Rang hat es auch immer, finde ich, zu tun manchmal. Mhm. Aber da kann ich mir dann tatsächlich keine Ursache erklären. Also du hast schon recht, es ist vielleicht eher so ein bisschen die Folge, aber dann kann ich mir keine Ursache erklären. Hm. Dann hast du eine Ursache.
Naja, eine wirkliche Ursache habe ich nicht, aber ich habe natürlich irgendwie darüber nachgedacht und ich glaube einfach, dass wie wir das so gewohnt sind, sind wir als Gesellschaft wenig subjektiv gewesen in der Vergangenheit und immer mehr objektiv. Das heißt, das Individuum stand nicht unbedingt so im Fokus wie die Leistung des Individuums. Mhm. Und im Sinne einer aufstrebenden Wirtschaft, Leistungsgesellschaft, zählte immer, was bringst du für Leistung? Und wenn du nicht die Leistung bringst, nicht deine 100%, ne, du bringst nur 85%, dann wird das defizitär ausgelegt. Dann hast du ein Defizit. Dann wird nicht gesagt, ey geil, du machst 85%, dann wird gesagt, du machst 15% zu wenig. Ich glaube, das ist etwas, was wir kultiviert haben in unserer Gesellschaft, was absolut dazu führt, dass Kritikfähigkeit oder dass Kritik negativ konnotiert ist, weil es immer bedeutet, da sind wir wieder ein bisschen bei Künstler und Kunst, bei Produkt, weil es immer bedeutet, ich habe nicht 100% meinen Job erfüllt oder meine Rolle, die mir zugestandene Rolle erfüllt. Es wird immer negativ konnotiert. Und ich sehe das teilweise und ich versuche das echt, ich habe echt versucht, das in dieser geringen Zeit, die ich jetzt das mache, was ich mache, auch rauszubekommen aus den Schülerinnen und Schülern, gerade wenn die zum Beispiel in der FOS nur noch dieses eine Jahr machen, die 12. Klasse FOS, und die kommen dann teilweise von der Ausbildung oder aus der 11. Klasse und haben dann ein Jahr, um sich auf eine Prüfung vorzubereiten. Und dann schreibst du mit denen eine Arbeit und dann sind die total irritiert, wenn die eine Aufgabe lesen und nicht direkt wissen, was sie machen sollen. Dann sind die total raus. Warum? Weil wir gesellschaftlich anerziehen, was zählt, ist volle Punktzahl. Und jede Sache, die du nicht weißt, ist ein Makel auf deiner weißen Weste.
Stimmt.
Und das ist, das halte ich für absolut toxisch. Statt dass wir sagen, ey, du hast die und die und die Aufgabe richtig. Ey, super, du hast doch das und das und das gewusst. Klar, du hast nicht alles gewusst, da müssen wir dran arbeiten. Ja, wir müssen natürlich auch konstruktiv mit dem umgehen, was noch nicht da ist. Aber diese Herangehensweise, dieses Neudeutsch würde man Mindset sagen, ja, diese innere Einstellung zu, oh Mist, ich kann das und das und das nicht, statt zu sagen, ey, ich kann das und das und das und das. Das ist was, wo ich glaube, wenn wir das schon anders ansetzen, schaffen wir eine Kritikfähigkeit und eine viel stärkere Konstruktivität.
Also das definitiv. Da war ja mein Beispiel wirklich eher so auf die digitale Generation bezogen. Das trifft jetzt so auf alles zu und auf alle, was du gesagt hast. Also jedes Mal, wenn einfach jemand eigentlich sagt, du hör zu, ich hätte da mal die Anregung, du könntest es anders machen, ist das ja wie so ein, als würde immer so ein Scheibchen der Kompetenz abgesprochen werden.
Du machst das schlecht.
Genau.
Mach's mal anders, klingt für uns oft wie, du hast das schlecht gemacht.
Genau. Dabei ist es ja häufig vielleicht nur eine Hilfestellung, weil ich nicht will, dass du dich jeden Tag 4 Stunden auf was vorbereitest, sondern dir eine Methode zeigen will, wie du nur 2 Stunden benötigst oder was auch immer. Also das finde ich schon einen sehr spannenden Punkt. Und was mir jetzt gerade noch gekommen ist, ich habe dir zugehört, aber ich habe gleichzeitig überlegt, was ist noch so eine Ursache? Durch Kritik müssen wir uns einfach auch häufig eingestehen, dass wir vielleicht auch, was so die Entwicklung oder gerade auch die Gesellschaft, die Politik betrifft, nicht auf dem neuesten Stand sind. Und das ist auch mal schwierig, weil wir wollen ja alle gern mitreden, aber wir sind ja nicht alle immer auf dem neuesten Stand, was gerade aktuell in unserer Welt, sowohl auch in unserem eigenen Land, auf unserem Kontinent, aber auch weltweit geschieht.
Ja, das ist was, das sag ich schon ganz lange, dass wir in vielen Belangen einfach unmündig sind.
Aber uns das einzugestehen, ist ganz schwierig, weil damit sprechen wir uns ja wieder ab, so ein Stück weit, wir sind ein minderer Teil der Gesellschaft.
Ja, aber ich meine, wir haben alle einen Beruf oder vielleicht haben wir auch 2 oder 3, aber wir haben nicht hunderte Berufe und hunderte Bereiche, in denen wir uns perfekt auskennen. So, und das ist nämlich auch so ein Punkt, Stichwort Politik, weil du es angesprochen hast. Wir sind auch nicht kritikfähig gegenüber Führungskräften, auch in Unternehmen. Wenn, also glücklicherweise entwickelt sich das, das will ich auch sagen. Ich glaube, im unternehmerischen Kontext auch schon besser, ist es auch schon besser geworden als im politischen Kontext. Im unternehmerischen Kontext war es ja immer so, ein Chef, der Fehler zugibt, der zeigt Schwäche und der ist falsch. Weil wenn der sagt, er hat was falsch gemacht, dann ist er eigentlich falsch an dieser Stelle. Dann muss der irgendwie weg. Das ist ja immer dieses Denken, was vorherrschte. Dabei ist es doch eigentlich genauso, wenn jemand sagt, ich habe ja was falsch gemacht, dann ist es der erste Schritt, um zu sagen, ich mache es künftig besser.
Ja, natürlich. Und das ist ja aber auch immer in Schule so ein Riesenthema, wo ich auch, wo ich mich so ein bisschen an meine Lehrerrolle auch noch gewöhnen muss, weil mich persönlich stört es nicht, Kritik zu bekommen und gleichzeitig, mich stört es auch nicht, Fehler zu machen, weil ich mache einen Fehler, ich habe gestern zum Beispiel einen signifikanten Fehler gemacht, denn der wird mir nie wieder passieren, bin ich mir 100%ig sicher. Ich kann da aber humorvoll drüber hinwegschauen und lerne daraus und denke mir, dass das, was mir gegeben wurde, das nutze ich jetzt. Aber häufig denkt man ja auch so, oh, Lehrer, die machen keine Fehler. Aber das stimmt nicht. Und ich finde auch, wenn, wie du das zum Beispiel sagst, wenn man wirklich junge Menschen ein Stück weit auch mit erziehen will und sie bilden will und ihnen zeigen will, dass eine gute und gesunde Fehlerkultur ebenso dazu gehört wie die Annahme und der Umgang mit Kritik, dann darf ich das ja selber auch nicht so vorgeben, als wäre ich unfehlbar.
Ich muss das vorleben. Du hast vollkommen recht. Und ich muss auch mal, und das ist mir auch passiert, ne, wenn ich manchmal Aufgaben, irgendwie, wenn wir Prüfungsvorbereitungen machen und wir rechnen Aufgaben und die sind teilweise recht komplex und ich manchmal so in meinem jugendlichen Leichtsinn rechne die dann on the fly an der Tafel und am Ende kommt aber nicht das Ergebnis raus und dann stelle ich fest, okay, ich habe mich irgendwo verrechnet, dann ist das nicht cool und dann lerne ich daraus, okay, nächstes Mal muss ich eindeutig besser vorbereiten und vorher schon mal das Beispiel rechnen, wobei ich bin da, ja, sollte ich auf jeden Fall schon tun. Nichtsdestotrotz bin ich dann auch so ehrlich und sage, Leute, ganz ehrlich, das ist das Ergebnis aus der Lösung. Wer hat's denn? Ich habe gerade es noch nicht. Wir gucken jetzt mal an meinem Beispiel und dann nutze ich das irgendwie didaktisch. Mhm. Und dann gehen wir das Schritt für Schritt durch und gucken, wo ich mich verrechnet habe. Mhm. So. Hat auch einen Benefit auf jeden Fall.
Ja.
Aber so ehrlich muss man dann auch sein.
Aber das hat, glaube ich, auch was mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu tun. Und ich glaube, das kriegt man manchmal. Also ich kann auch sagen, ich habe das durch meine verschiedenen und unterschiedlichen Jobs, weil ich habe halt wirklich gemerkt, so in der Physio hieß es immer mal, ich bin nicht so empathisch und ich muss immer direkt, ich sage dem Patienten, so läuft es und ich nehme da nicht so viel Rücksicht drauf, wenn die sagen, oh, das tut mir aber noch weh und das kann ich doch nicht, weil, nee, nach 5 Wochen müssen die das und das können, Punkt, so steht's eben. Und durch den Bachelor in der sozialen Arbeit bin ich da viel empathischer geworden und sag mir, okay, ich kann jetzt auch erst diese Kritik, die man mir gibt, dass man mir beispielsweise sagt, hey, geh da mehr auf die eigenen Bedürfnisse ein und so weiter, auch erst erreichen, weil ich eben mehr dazugelernt habe. Und natürlich müssen wir einerseits, wenn wir Kritik äußern, eben auch den Menschen den nötigen Raum geben, das auch umzusetzen. Also ihnen gleichzeitig sagen, wie man es umsetzen kann oder zur Not halt dritte Personen nennen, die sagen, von denen man weiß, dass die das besser machen oder Fachliteratur nennen oder irgendwas. Also man kann die Leute oder sollte auch nicht irgendwelche Menschen im Regen stehen lassen und sagen so, das kannst du nicht, schau mal, wie du es anders machst. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, glaube ich. Also an sich würde ich mal die WWW-Regel in den Raum schmeißen. Und zwar die Wahrnehmung, Wirkung und Wunschregel. Also das oberste Prinzip ist erstmal, Kritik wird immer in der Ich-Perspektive geäußert. Also ich sage jetzt beispielsweise nicht zu dir, hey Benny, also wir finden, du machst es echt nicht so gut mit dem Erklären. Wer ist denn wir? Stellt sich da bei dir die erste Frage, oder?
Okay. Ja. Ja, man muss natürlich immer, das sage ich auch ganz oft, ich kann ja nur von mir ausgehen.
Mhm.
So.
Und wenn ich dann auf dieses erste W zu sprechen komme, also Wahrnehmung, dann sage ich, ich habe beobachtet, ich habe gesehen, ich habe das erstmal nur so wahrgenommen. Vielleicht hast du das ja gar nicht beabsichtigt, vielleicht habe ich das nur so gesehen, weil ich, Beispiel jetzt Schule oder auch andere berufliche Beispiele, weil das so ganz selbstverständliche Abläufe sind, die ich ja gar nicht kenne, wenn ich dich einmal beobachte. So, das zur Wahrnehmung. Dann Wirkung. So ein bisschen, ich gebe den Tipp mit, also auf mich hatte das die Wirkung, dich könnte es unterstützen, wenn du dir nochmal ein kleines Skript schreibst und nicht so komplett frei da reingehst, jetzt auf dein Beispiel von vorhin. Und dann drittes, so, Wirkung ist, mir ist aufgefallen, dass ich sage, auf mich hat das einfach so gewirkt, dass ich wirklich nochmal sage, für mich hat sich das so angefühlt, also dass ich wirklich mit meinen eigenen Worten spreche. Das ist dann der Unterschied zu Wahrnehmung und Wirkung. Also das eine habe ich ja nur beobachtet und dann kann ich ja zum Beispiel sagen...
Das ist die Interpretation.
Genau.
Beobachtung und Interpretation.
Genau, genau. Können wir Interpretation... Aber wir wollen jetzt bei den 3 Bs bleiben. Ja. Genau. Aber es wäre die Interpretation. Und wenn du mir das dann zum Beispiel erklärst, hey Franzi, wir machen das immer so, deswegen habe ich das nicht nochmal vorher erklärt, dann ist ja meine Interpretation schon wieder entkräftigt und es hat sich aufgehoben. So, deswegen muss man miteinander ins Gespräch kommen. Und das dritte wäre dann eben, dieses dritte W wäre der Wunsch. Also, dass man wirklich sagt, ich gebe den Tipp mit oder ich gebe dir den Ratschlag mit. Und heute wurde das sehr schön im Studienseminar gesagt, dass alles, was man an Kritik bekommt, eigentlich ein reich gefülltes Buffet ist. Man kann sowieso nicht alles mit einmal essen und es wird sich auch nicht alles auf ewig halten. Aber das, was du jetzt unbedingt essen möchtest, wo du sagst, es tut mir jetzt gut, das bringt mir auch die nötigen Nährstoffe für was auch immer ich noch machen möchte, die nötigen Kalorien und so weiter, das nehme ich mir jetzt. Und das fand ich ein sehr schönes, also ich mag sowieso so symbolische Bilder und das hilft auch bei Kritik ungemein, weil wenn ich vielleicht auch beim nächsten Mal in einer ungünstigen, kritischen Situation bin, wo ich sage wieder, oh, jetzt die meckern auch nur an mir rum, kann ich mir dann sagen, okay, vielleicht habe ich da jetzt einfach gerade keinen Hunger drauf, ich stelle das mal kurz zur Seite und nehme mir das zu einem anderen Moment nochmal.
Ja, ist eine schöne Vorstellung, ja? So eine schöne Analogie. Und da kann ich ja auch entscheiden, ich kann ja auch von allem ein bisschen was probieren und an allem gucken, dass ich alles so ein bisschen verbessere. Oder ich suche mir eben 2, 3 große Sachen aus und sage, darauf konzentriere ich mich jetzt.
Das kommt ja auch wieder, das ist ja eine Typfrage.
Genau.
Vielleicht will ich auch eins nacheinander abarbeiten. Es gibt ja so Leute, die nehmen sich dann wirklich erst die Vorsuppe mit zum Tisch. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich packe mir dann alles drauf und bleibe lieber den ganzen Abend sitzen.
Du holst dir so ein Tablett.
Und, genau, ich hole mir so ein Tablett. Aber das kann ja auch jeder entscheiden. Manchen Abend habe ich auch keinen Hunger, dann nehme ich mir nur eine leichte Vorsuppe.
Hm.
Ja, also das finde ich eben ein sehr schönes Bild. Und um auch nochmal wirklich darauf zurückzukommen, dass Kritik sollte nie eine Gefahr sein. Natürlich, es gibt schwierige Situationen und bestimmt auch Personen, die Kritik nicht ordentlich äußern und die auch unter aller Gürtellinie ist und eigentlich nichts mit einem konstruktiven Ratschlag zu tun hat. Aber an sich, wenn ich irgendetwas präsentiere und mache und mir guckt jemand dabei zu, ist es auch eine absolute Form der Anerkennung. Weil wenn jemand gar nichts zu dem, was ich tue, zu sagen hat, auch keine Fragen, keine Anregungen hat, kann ich davon ausgehen, dass er mir entweder nicht zugehört hat oder zweitens sich nicht für meine Entwicklung interessiert und nicht wissen möchte, was davor oder danach geschehen ist.
Genau.
Und das ist eigentlich die Gefahr, dass wir da reinkommen und immer schnell wollen, oh, hoffentlich sagt niemand was.
Genau. Und deswegen muss man eben, wenn jemand wirklich ernsthaft an der Sache kritisiert und auch vielleicht wirklich viel Negatives kommuniziert, dann muss man das wahrnehmen als Interesse, entweder, wie jetzt in unserem Fall, an mir als Person, dass zum Beispiel der Fachleiter Interesse daran hat, dass ich besser werde und mir deshalb diese Hinweise gibt, oder zumindest im Sinne der Schülerinnen und Schüler, weil um die geht's ja am Ende, dass die einen Benefit von dem haben, was sie da irgendwie vielleicht in 90 Minuten Doppelstunde machen. Das heißt, er hat ein Interesse an anderen Menschen, und ich finde, das ist erstmal niemandem vorzuwerfen, dass er ein Interesse an anderen Menschen hat. Trotzdem will ich aber auch jetzt an der Stelle nochmal ganz kurz weg von Schule, wenn wir mal in die Arbeitswelt gucken, ne, in den beruflichen Alltag, dann müssten wir ja sagen, okay, wir übertragen das so ein Stück weit, jemand macht Fehler, aber beim nächsten Mal macht er vielleicht weniger Fehler und es wird immer besser. Es ist ein Prozess, der zur Verbesserung führt. Dann müssen wir uns aber die Frage stellen, ob das überhaupt realistisch ist. Denn wenn wir uns mal angucken, wie es im beruflichen Alltag abläuft, dann würde ich sagen, da ist oft kein Spielraum für Fehler. Es wird eigentlich erwartet, wenn so ein Kollege neu ist, okay, der ist neu, der muss eingearbeitet werden. Ich habe das selber erlebt, umfangreiche Einarbeitungszeit, die umfasst dann 2 Wochen. Und dann muss er so ungefähr alleine laufen. Und dann wird gefühlt erwartet, das läuft. Und so ist es aber nicht. Das heißt, wir müssen uns auch die Frage stellen, oder anders, es muss ein Umdenken stattfinden, wenn Menschen sich immer stärker beruflich auch verändern, und das ist ja etwas, was stattfindet, ja. Wir lernen nicht einen Beruf oder studieren irgendwas und machen das 40 Jahre und auch noch genau in der Position und in der Firma, sondern wir entwickeln uns in dem Job um, in dem Unternehmen um, nehmen andere Positionen ein, wir gehen in ganz andere Berufe. Und wenn ich dann so jemanden, auch im Sinne des Fachkräftemangels, mir jemanden hole, der vielleicht auch teilweise nicht ganz fachkompetent ist, der etwas außer der Reihe tanzt, sage ich jetzt mal, und dazukommt, dem muss ich einfach auch Fehler zugestehen. Und das dauert eben, bis jemand wirklich anspruchsvolle Tätigkeiten, und die meisten Jobs sind heute anspruchsvolle, komplexe Tätigkeiten, die auf ganz vielen Dingen beruhen, ganz viel Erfahrung benötigen, die einfach Routine bedürfen, und das braucht Zeit. Und die Zeit müssen wir uns gegenseitig geben.
Genau, und das, was du gerade schon sagst, diese Angst im Hinterkopf zu haben, wenn ich etwas falsch mache, könnte dieses oder jenes passieren, diese Angst, das darf gar nicht in Frage kommen. Da muss irgendjemand, und wenn man das gefühlt wie so ein Paten zur Verfügung stellt, dass man sagt, hey, wenn irgendwas ist, wende dich immer an den. Das muss einfach, das müsste von vornherein gegeben werden, weil ich denke, dass man so ganz viel auf lange Sicht einfach vereinfachen kann und besser zugänglich machen kann. Also ich finde, was uns so ein bisschen in unserer Gesellschaft fehlt, dass wir von im Voraus wirklich schauen, was können wir tun, damit es gut gelingt, sondern wir fangen immer an, Kritik zu äußern oder Dinge zu ändern, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das ist ja auch in der Sozialpädagogik, werden ganz oft erst Supervisionen gemacht, wenn irgendwas schlecht läuft. Muss ich denn nicht aber eigentlich in regelmäßigen zeitlichen Abständen Supervisionen machen, damit ich sehe, wo könnte es denn in naher Zukunft mal schlecht laufen? Wo verliere ich denn vielleicht Klienten? Wo verliere ich auch mein Personal? Damit ich sie halten kann, muss ich doch eigentlich intervenieren, wenn alles gut ist, um genau diesen Standard zu halten. Und ich finde, da muss wirklich auch ein Umdenken kommen. Und das ist auch so ein Stück weit, wo ich sagen muss, im Sinne unserer Lehramtsausbildung oder generell, es wird immer geplant, wann jemand kommt. Das ist ja auch das, was ich auch an Jugendämtern kritisiere, dass die sich anmelden, wenn sie Familien besuchen. Alles, was angemeldet ist, was einen Termin hat, da bereite ich mich ganz anders drauf vor, als wenn mich jemand anruft und sagt, in einer halben Stunde bin ich da, ich würde mal in die Stunde mit reinkommen. Da zeigt sich eigentlich, wie ist meine Kompetenz. Diese Kritik ist dann etwas, die sich wirklich situativ auf das bezieht, was ich mache. Und nicht dieses Vorgeplante.
Ja, ich versuche das gerade zu vergleichen mit einem Kollegen, der sich in irgendeinem Unternehmen neu einarbeitet. Mhm. Weil da ist das ja vielleicht eher so, du pass auf, du machst mal den Auftrag und wenn du sagst, du bist fertig, dann gucke ich mir das an.
Ja.
Und das ist ja eine viel alltäglichere Situation als der Jugendamtbesuch oder ich komme mal in den Unterricht.
Ja.
Woran liegt das aber? Ich glaube, das liegt auch ein Stück weit daran, dass diese Situation, über die wir gerade gesprochen haben, rechtlich natürlich eingeordnet sind. Da gibt's Prüfungsvorgaben, Prüfungsordnung und da gibt's eben Modalitäten. Und in so einer Einarbeitungsphase im beruflichen Kontext, da macht man das auf zwischenmenschlicher Ebene on the fly.
Mhm.
Da ist auch Spielraum für, das ist nicht so richtig oder so richtig, sondern im Sinne der Situation hast du dich so und so entschieden, okay. So. Du weißt, worauf ich
hinaus will. Aber es ist ja nicht alles immer, wenn dich jemand begutachtet, gleich eine Prüfung.
Genau.
Und genau davon sollte man ja vielleicht auch mal wegkommen. Und wirklich dieses unvoreingenommene Mal schauen, ohne, also wie agiert jemand wirklich im Moment? Ich hatte immer höchsten Respekt davor, in der Physiotherapie, wenn meine Chefin spontan gesagt hat, oh Franzi, ich habe nichts, du hast nichts, komm, wir setzen uns mal zusammen. Oder ich habe gerade nichts, ich komme mal mit rein, schau mal, wie das mit deinem Patienten läuft. Also per se, jetzt ein paar Jahre später sage ich, die Chefin ist top. Die ist daran interessiert, dass ihr Unternehmen gut läuft. Die guckt sich die Leute wirklich auch an, wie sie am Patienten arbeiten. Und die ist gleichzeitig daran interessiert, wo liegen meine Stärken und Schwächen und will sie ja mit mir arbeiten. Das macht die ja nicht, weil sie mich kacke findet.
Hm.
Das kann ich mir einreden, aber das sollte natürlich nicht der Grund sein.
Hm.
Aber ich war immer maximal aufgeregt. Also für mich war das der Horror, wenn das jemand spontan zu mir gesagt hat, habe ich instant in diesem Moment an mir gezweifelt und habe gedacht, ich kann gar nichts. Ich bin ein Loser. Warum mache ich überhaupt einen Job?
Vorführeffekt?
Ja, natürlich. Ja. Dieser Vorführeffekt ist nicht mal eingetreten. Aber ich habe mir einfach, also in diesem Moment sind irgendwelche Sicherungen bei mir durchgebrannt, wo ich so Angst hatte. Und deswegen, ich weiß auch manchmal nicht, ob es diese gute Art ist, immer alles anzukündigen und vorzubereiten oder... Wir hatten unter anderem auch heute wieder das Thema, wenn jemand einen Arbeitsauftrag bekommt, das kann man jetzt auch auf normalen beruflichen Alltag übertragen. Und der weiß schon, okay, man hat jetzt 2 Stunden dafür Zeit oder 30 Minuten. Das erste Impuls ist, wie soll ich das schaffen? Ohne überhaupt angefangen zu haben. Und es heißt nicht, nur weil man mehr Zeit hat, dass man besser ist.
Nee.
Gar nicht.
Ja.
Also, und das finde ich halt auch so, naja, ich finde es einfach wichtig, dass man miteinander in Kontakt kommt und es immer respektvoll ist. Also ich habe mir hier nochmal als wichtigen Faktor aufgeschrieben, respektvoller Umgang beim Geben und auch Annehmen von Kritik und da auch nochmal als Merksatz, Respekt ist keine Einbahnstraße. Also in dem Moment, wo mir jemand Kritik äußern kann, eröffnet er mir ein Stück weit auch die Möglichkeit, ihn auch zu kritisieren. Und wenn es nur in der Art und Weise ist, wie er mich kritisiert, also finde ich schon auf eine gewisse Art und Weise, darf man das auch sagen oder zumindest öffnet sich die Möglichkeit, auch Nachfragen zu stellen, ob ich das richtig verstanden habe, wie ich das richtig umsetzen soll. Du schmunzelst jetzt. Und andererseits eben auch, wenn ich welche gebe, dann muss ich sie auch annehmen können.
Ich schmunzel deshalb, weil es einfach viele Chefs gibt, die nicht kritisieren. Warum kritisieren die nicht? Weil unterbewusst genau das klar ist. Wenn ich kritisiere, öffne ich mich auch dafür, dass ich kritisiert werde. Und wenn du... Ich sag mal, wenn du als Mensch in deiner Position beruflich nicht ganz der Beste bist, den man für den Job hätte finden können, dann weißt du das meistens auch.
Das war jetzt aber sehr nett ausgedrückt.
So, dann weißt du das meistens auch und dann vermeidest du, dass du kritisiert wirst und das vermeidest du dadurch, dass du selber nicht kritisierst.
Ja, wundervoll. Und das ist wieder so ein Kreislauf und da kommen wir nicht raus und dann wundert man sich, warum man nicht weiterkommt.
Also das ist meine Erfahrung, sagen wir es mal so.
Also ich finde natürlich, es ist Ende des Schuljahres, ich werde mich in jeder Klasse, in der einen Klasse habe ich schon gemacht, ich werde mich in jeder Klasse wieder Kritik stellen. Ehrlich sagen, sie haben mich jetzt über einen gewissen Zeitraum begleitet. Was sind Green Flags, Red Flags, egal wie wir es nennen wollen, was wollen wir im nächsten Jahr beibehalten? Was sollte weniger werden, aber dann auch fundiert und begründet. Und ich weiß natürlich, da werden ein paar Leute aufschreiben, sie sind das Problem. Und da gibt es aber auch Leute, die sagen, sie machen das toll. Und deswegen auch abschließend so, was ich mir versuche, immer vor Augen zu halten, ist, dass manchmal entscheidend ist, wer auch die Kritik äußert. Wenn ich die Person schon direkt nicht mag, kann die noch so was Nettes sagen. Ja. Ich werde denken, sie möchte mir nichts Gutes. Und ich versuche mir da immer vor Augen zu halten, ich selbst mag auch nicht alle Menschen. Und deswegen kann ich nicht von anderen Menschen ausgehen, dass mich alle mögen. Und deswegen gehört für mich aber neben Respekt ein ganz großer, also ein riesiger Anteil an Akzeptanz dazu, einfach zu sagen, okay, aber ich akzeptiere den Menschen so, wie er ist und nehme seine Kritik auch hin, solange sie nicht unter die Gürtellinie geht. Weil wenn ich zum Beispiel auf den Unterricht bezogen frage, wie fanden Sie meinen Unterricht, was kann ich da verändern, und es geht um meine Person, dann ist das nicht konstruktiv.
Obwohl ich glaube, dass wir da trotzdem unterbewusst auch mit zweierlei Maß messen und das vielleicht aber auch in einer positiven Art und Weise, wenn man das überhaupt machen kann. Denn wenn ich zum Beispiel einen Kollegen habe, den ich persönlich überhaupt nicht schätze, der mich aber bewertet mit, der ist fachlich richtig gut, dann weiß ich, das wird eine ehrliche und konstruktive Aussage sein, weil er mich ja persönlich nicht schätzt, dann muss mir ja nichts schenken. Und umgekehrt genauso, jemand, mit dem ich richtig gut bin, wenn der mir sagt, du, das war nicht gut. Ne, wenn ein guter Freund mich kritisiert und mir nicht positiv beiredet, wenn der sagt, ey, hör mal zu, ich glaube, das war wirklich nicht cool, was du da gemacht hast, dann kann ich davon ausgehen, dass es wirklich ehrlich, konstruktiv und offen ist.
Und da trennt sich dann meistens auch die Spreu vom Weizen, oder auch, da gehen ja auch langjährige Freundschaften und so weiter zugrunde, aber dann sollte man sich immer fragen, wie gut war das denn nicht vielleicht? Weil es ist ja wichtig, auch Kritik zu äußern und hinter seinen Sachen zu stehen. Und deswegen, also das wäre so jetzt das Abschlusswort, und das finde ich richtig wichtig. Und du, und es ist nicht nur, dass du gesagt hast, vielleicht findet Kritik auf zwei Ebenen statt. Ich meine, wie wird denn Kritik übertragen? Über Kommunikation. Wir haben in der Folge zuvor gesagt, Kommunikation findet immer mindestens auf einer Sach- und auf einer Beziehungsebene statt. Also findet natürlich auch Kritik immer auf zwei Ebenen statt.
Mindestens.
Das wäre dann anders, wenn ich weiße Blätter beschreiben lasse. Da dürfte ich aber nicht mal die Handschrift der Person erkennen. Da muss ich das Ganze digital machen lassen und die pinnen das vorne dran und geben mir Kritik.
Ja, oder man müsste es wirklich über einen Fragebogen machen. Oder so. Mit Items, die wertfrei formuliert sind. Und dann gibt es vielleicht noch eine Skala oder so.
Aber dann darf ich nicht mal sehen, dass der eine mit Bleistift das macht, weil sofort
bin ich den damit. Wir gehen, wir müssen davon ausgehen, dass es dann wirklich anonymisiert
ist. Das müsste richtig high class sein.
Ja, aber so ist es ja nicht in der Realität, sondern wir werden meist in einem Zwiegespräch kritisiert. Und da muss man eben wissen, ne, im Sinne des Buffets, A, ist das realistisch, was mir da am Buffet kredenzt wird? Ja, es stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis, könnte man sagen. Und dann muss man sich die Frage stellen, gönne ich mir heute alles, schlage ich mir den Bauch dann voll, wenn das ein reichhaltiges Buffet ist, was mir da offeriert wird, oder sage ich, okay, sehe ich ein, aber das gönne ich mir zu gegebener Zeit, das friere ich mir ein und das tauche ich mir auf, wenn es soweit ist.
Das ist nochmal eine gute Anregung, weil tatsächlich habe ich heute mit einer Person darüber gesprochen. Ich hatte ja so einen kritikwürdigen Moment und konnte viele Sachen auch nicht direkt annehmen und bin über viele Sachen auch jetzt noch zwiegespalten, aber muss jetzt sagen, so über einen Monat später habe ich das wirklich gut verdaut und bin froh, dass dieser Moment in meinem Leben war, weil ich ganz viel daraus gelernt habe, sowohl zukünftig für mich, für meine Praxis, also für meine berufliche Praxis, aber auch für mich im, wie möchte ich Kritik geben, wie möchte ich Kritik nehmen, weil ich denke, egal, was man manchmal zu, man sagt ja manchmal, man kriegt so einen bunten Blumenstrauß, ey, irgendeine Blume gefällt mir immer da drin. Und die habe ich mir jetzt, das habe ich jetzt geschafft, mir die rauszunehmen. Genau. Also wir haben ja so ein bisschen am Anfang darüber gesprochen. Ich habe die Aussage gebracht, Kritik ist eine Form der Wertschätzung und Anerkennung. Ich denke, wir sind beide immer noch der Meinung, dass das absolut so ist. Es kommt auf die Art und Weise an, wie es vermittelt wird.
Konstruktiv.
Ja. Und definitiv hat Kritik für uns, also jetzt spreche ich für uns beide, oft mehr Nutzen als Gefahr und ist auch zwingend notwendig.
Absolut, ja. Wenn man daran interessiert ist, einen gewissen positiven Transformationsprozess durchführen zu wollen, dann brauchst du einfach Bewertung von außen. Das können wir nämlich nicht alleine machen. Klar, auch Selbstkritik ist möglich, aber meistens brauchen wir dann auch mal einen Blick von außen. Und das ist Kritik. Das ist so. Schön. Gut. Dann, also, super Folge, würde ich sagen.
Folge 44. Eine Schnapszahl mal wieder.
Eine Schnapszahl. Und wir haben natürlich noch eine Folge direkt in der Woche, in der es Zeugnisse gibt.
Genau, direkt eigentlich an dem Mittwoch. Wir befinden uns ja in Thüringen und das ist der letzte Schultag und danach stehen 6 Wochen Sommerferien an. Unsere ersten Sommerferien, Benni. Ich bin happy.
Ich auch. So, also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ja.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal, Franzi.
In 2 Wochen, liebe Zuhörer und Zuhörer und Zuhörerinnen, lieber Benni.
Alles klar. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.